Hallo und herzlich willkommen zur ersten On-the-Road-Folge von den Kulturpessimisten. Ich sitze hier zum ersten Mal in einem Raum mit Erik und Stefan. Hallo.
Yay. Hallo.
Hi.
Und ja, wie versprochen, werden wir jetzt On-the-Road-Folgen aufzeichnen, die dann exklusiv zuerst mal für die Patreon-Unterstützer veröffentlichen und wenn wir dann zurück sind, als eine gesammelte Folge für das normalsterbliche Volk. Und ja, erzählt mal, wie sind so die ersten Eindrücke von Podstock?
Magst du? Soll ich?
Nee, machst du erstmal.
Für mich erstmal sehr, sehr viel Wärme. Ich bin halt jetzt erstmal mit meinem kleinen Opel Corsa ohne Klimaanlage von Regensburg nach beziehungsweise erstmal nach Wolfsburg gefahren und habe die feinen Herren am Bahnhof abgeholt und bin dann hier hergekommen und ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich massiv Flüssigkeit nachtanke, weil ich echt auf der Fahrt hier so geschwitzt habe. Ansonsten sehr, sehr positiv. Den Herrn Martinsen habe ich jetzt schon getroffen. Was mich sehr, sehr freut, die Jenny, also die Frau Grünkariert. Und es sind noch ein paar andere Stimmen bzw. Gesichter, die mir ansatzweise bekannt vorkommen. Mal gucken, wo die jetzt alle hingehören und ja, wird auf jeden Fall interessant.
Erik?
Ja, ich bin auf alle Fälle erstmal noch ein bisschen platt von der Reise. War ja doch ziemlich heiß. Jetzt gerade die letzte Strecke im Auto, das war ja. Und auch mit dem Zug war ein bisschen anstrengend.
Ja, sorry, ich meine, wenn es dann mit den Flatter-Einnahmen endlich mal ein bisschen klappt, dann kaufe ich mir ein größeres Auto mit Klimaanlage, okay? Mhm.
Jetzt sind wir ja da und ja, der erste Eindruck ist ganz angenehm auf alle Fälle. Viele nette Leute hier, mal sehen, was da noch so geht. Und werden wir bestimmt auch noch ein paar zum Interview an Land ziehen.
Ja, das hoffentlich. Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ich habe mich schon gestern Abend eingestimmt. Da gab es ja schon die Pre-Show im Stream und dann habe ich noch nachts gehört, wie sie sich langsam mit Goldbrand besoffen haben. Und das hat mich schon sehr optimistisch gestimmt, dass das hier was Lustiges wird.
Vorsichtig optimistisch, ja.
Ich habe dann auch dafür gesorgt, dass das Marte angeschafft wird. Beziehungsweise hab dann nochmal kontrolliert, ob noch Marte da ist, weil man kann ja hier keinen Podcaster oder Hackerveranstaltung machen ohne Marte.
Wir werden dich nennen der Bringer der Marte.
Dum, 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 dum. Ja, ich habe auch schon viele nette Leute getroffen. Einzigen, den ich schon vorher kannte, neben Erik war der Johannes, den hatte ich vor zwei Jahren auf dem Hit Miss Germany Hörertreffen kennengelernt. Und sonst, ja, ich bin froh, dass ich mal den Herrn Martinsen getroffen habe.
Martinsen. Haben wir gerade gelernt.
Das ist meine Eigenheit.
Ah, okay.
Das ist mein Spleen.
Ja, okay, stimmt. Ja, wir haben ja gerade gelernt, das ist im Süden ja scheinbar anders.
Ja, Herr Martinsen, der mich ja schon zweimal versetzt hat, mehr oder weniger. Und ja, jetzt endlich haben wir uns kennengelernt und das ist sehr schön. Ja, ich glaube, wir wollen das auch hier nicht zu lang machen, wir wollen wieder raus.
Leute mit Leuten reden. Was ich interessant fand, ich habe jetzt gerade schon mal zu dem Typen da von Studio Link gesagt, dass ich mit dem unbedingt mal reden will, weil ich will mir die Technik dahinter mal angucken. Mhm. Irgendwie so steckt halt drin. Ist auf jeden Fall interessantes Zeug und wird, denke ich, ein nettes Wochenende.
Ja, ich habe auch schon die Labertasche glücklich gemacht. Der meinte gestern, er hätte vorgestern bei mir im Giesmann im Garten übernachtet und er hat ihm dann Strom ins Zelt gelegt und hier hätten sie keine Kabeltrommel und dann habe ich gedacht, ich habe doch eine Kabeltrommel zu Hause, da nehme ich die einfach mal mit. Und dann bin ich schon mit meiner Kabeltrommel hergefahren und das hat ihn sehr glücklich gemacht. Und ich glaube, das kann man jetzt schon Podstock als Erfolg verzeichnen.
Ja, so macht man sich neue Freunde, gell?
Ja, genau. Gut, dann ja. Bis demnächst hoffentlich.
Wir sind gespannt der Dinge, die da kommen und wir hören uns bald wieder.
Ja, und damit herzlich willkommen. Wir sind hier bei einem Kulturpessimisten-Special vom Podstock und ich unterhalte mich hier mit dem Sebastian von Studio Link.
Hallo.
Hallo. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was das jetzt eigentlich genau ist? Wir haben ja schon gesehen, es sind so nette kleine orange Boxen, die da hier rumliegen. Aber was machen die Dinger genau?
Ja, also die Hauptaufgabe ist halt, oder das Grundprinzip ist, Audio übers Internet zu streamen und zwar für Voice-over-IP-Gespräche. Das heißt also auch in beide Richtungen natürlich, dass man sich mit jemandem dann unterhalten kann. Das ist eigentlich so das Grundprinzip und das halt in Hardware. Und damit halt nicht so störungsanfällig, wie wenn man jetzt auf dem Rechner eventuell dann Updates sich zerschießt, weil ich auf dieser Hardware das Ganze dann optimiert für Audio zusammenstelle.
Und dann wahrscheinlich auch möglichst latenzfrei, weil...
Genau, auch latenzoptimiert, richtig.
Okay, es ist halt relativ schon ein komplexes Thema. Es ist ja jetzt so, es fallen irgendwie Audiodaten rein. In Form von USB, schätze ich.
Genau, mal. Aktuell USB, richtig.
Also das heißt, ich stecke einfach ganz normal mein Audio-Interface, wie ich es gewohnt bin, an das Ding direkt an.
Genau.
Es macht dann den USB-Host und bekommt dann quasi die Daten vom Interface. Ja.
Genau, was, um dann noch zu ergänzen, es ist sogar noch ein USB-Gadget-Device. Das heißt, du kannst das Ganze auch selbst als USB-Audio-Gerät anschließen. An den PC.
Das heißt, ich kann das dann auch durchschleifen und kann dann trotzdem noch meine normale Recording-Software im Hintergrund laufen lassen für Backup-Zwecke oder sonst irgendwas.
Also wenn du jetzt unter Mac dann so ein aggregated Device erstellst mit, mit deiner Audio-Hardware, die du dann am Mac oder so anschließt, dann kannst du das auch so in so einem Setup verwenden.
Schön, schick. Was wird da übertragen an Daten? Also ihr werdet das ja sicher in irgendeinen Audio-Codec packen und
Das Ganze basiert technisch auf ZIP und dadurch unterstütze ich erstmal die ganz normalen ZIP-Codecs, die man so kennt, von GSM bis G711, G721 etc. Und aber für die richtig gute Qualität wird der Opus-Codec verwendet.
Also jetzt für die Hörer vielleicht, die sich mit dem ganzen Audio-Foo vielleicht nicht ganz so gut auskennen, also ZIP ist jetzt nicht dieses ZIP-File, was wir kennen, wenn wir irgendwelche Daten von Windows oder überhaupt halt versenden wollen und packen, sondern das ist halt dieser ZIP-Telefon-Standard, richtig?
Genau, richtig. Das, was viele gar nicht so wirklich mitbekommen, jetzt gerade von der Telekom zum Beispiel auch ausgerollt wird, wenn sie so einen neuen IP-Anschluss bekommen. Mhm. Da wird das ISDN ja gegen den Voice-over-IP-Dienst getauscht.
Was ja hin und wieder schon zu irgendwelchen Problemen mit alten Damen geführt hat, die irgendwelche Notrufsachen hatten, die eben nur ISDN konnten und eben nicht Voice-over-IP und da dann eben ja keine Notrufe mehr absetzen konnten. Ja, und wie schaut das aus mit der Zielgruppe? Also sind das jetzt eher Podcaster wie wir? Also
ja, also es hat jetzt eigentlich so im Podcaster-Bereich angefangen und hat sich jetzt dort eigentlich auch weiterentwickelt und natürlich später ist natürlich jeder gerne, also ist die Zielgruppe natürlich wesentlich weiter, weil auch zum Beispiel Musiker, die dann zum Beispiel übers Internet jammen wollen, ja eigentlich im Prinzip die gleichen Anforderungen haben, kurze Latenzen.
Sehr kurze Latenzen, weil genau. Das macht ja für Musiker, ist echt schwer. Also ich habe es selber mal ausprobiert über Skype und ich glaube Mumble mit Opus mal ausprobiert, aber es ist alles immer noch nicht so, wie man es eigentlich haben will.
Also mir wurde mal gesagt, also von Musikern, dass also mehr wie 20 Millisekunden schon schwer wird, wenn man da zu zweit, und das ist schon eine harte Anforderung, also da muss man wirklich.
Ja, das ist das Problem, du passt dich halt, sag ich mal, dann mit deinem Spiel an die Latenz halt an und das schwingt sich dann gegenseitig so lange auf, bis man dann halt irgendwann raus ist, weil der andere dann merkt, oh, der ist ja hinterher, da muss ich auch langsamer spielen und so kommt man da halt aus dem Tritt. Ich meine, gut, bei Gesprächen sind 20 Millisekunden, ja.
Ja, da sind man so 100 bis maximal 150 in eine Richtung. Das ist noch zu verkraften bei Gesprächen, aber dann wird's auch irgendwann, man kennt das ja bei GSM, da können das schon mal 300, 400 Millisekunden werden und dann wird's ja schon nervig, wenn man irgendwie so ein Handygespräch hat, was dann so verzögert von der Latenz ist.
Das ist dann das typische, hallo, hörst du mich noch? Bist du noch da?
Genau, genau.
wo bewegt ihr euch da? Seid ihr jetzt schon bei den 20 Millisekunden oder?
Also aktuell bin ich bei ungefähr knapp unter 100 Millisekunden, aber da ist noch Luft. Mhm. Also ich kann jetzt, das ist erstmal so ein Safety-Eintrag, sodass das wirklich alles stabil läuft. Das hängt dann auch immer vom USB-Audio-Interface ab. Mhm. Also da geht natürlich auch immer sehr viel Latenz verloren.
Die haben natürlich nochmal ihre eigene Latenz.
Genau, also die ganze, man muss dann immer auch die ganze Kette betrachten das ist ja dann wieder auch so ein bisschen dieser Vorteil der Box. Wenn die einmal funktioniert, dann funktioniert sie eigentlich immer.
Außer halt deine Internetleitung bricht zusammen, dann geht's halt nicht. Habe ich mir auch aufgeschrieben, was braucht man da ungefähr für eine Bandbreite? Weil es ist ja für den einen oder anderen gerade auf dem Land oder so auch interessant, wo halt das Internet noch nicht so richtig hingewachsen ist.
Ja, also das ist das Schöne an diesem Opus-Codec. Deswegen ist der auch so beliebt, weil der skaliert ziemlich gut. Das heißt also, viele Codecs sind halt auf eine Bandbreite festgelegt. Und Opus kann wirklich von bis. Und natürlich ist natürlich mit weniger Bitrate entsprechend auch weniger Qualität vorhanden. Das ist logisch, aber es funktioniert prinzipiell. Und aber so ein Aber Opus ist auch schon relativ gut in sehr kleinen Bitraten. Das heißt also, selbst 64 Kilobit pro Sekunde sind schon ziemlich, ziemlich gut.
Sind sehr gut hörbar. Also habe ich halt auch festgestellt, auf Mumble-Servern mal ein bisschen rumprobiert, halt auf einem eigenen mit eben Opus. Und das ist echt erstaunlich. Also wenn du dir dagegen irgendwie ein Orkut und MP3 anhörst mit 64 Kilobit, das ist dann schon ein gravierender Unterschied.
64 Kilobit, das ist auch normalerweise schon etwas, was so eine 2000er DSL-Leitung noch gerade so, wenn nichts anderes darüber läuft, auch schaffen sollte. Man kann aber runtergehen. Also auf 48 ist auch noch ziemlich gut. Also im Vergleich dazu, was man bei Skype hat, das Problem bei Skype zum Beispiel ist, Skype versucht natürlich die ganze Zeit da gegenzusteuern und die Qualität zu optimieren und reißt das wieder auf. Und ich weiß nicht, also mir geht's also ich bin auch Podcast-Hörer und ich finde halt es schöner, man hat eine gleichbleibende Qualität und nicht dieses Auf und Ab, das finde ich sehr anstrengend meistens.
Skype wieder anfängt zu klucksen und zu blubbern, einfach weil es gerade wieder mit der Bitrate rumschiebt.
Genau.
Ja, macht sich halt. Also momentan ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, das ja wirklich effektiv zu verhindern, eigentlich so einen sogenannten Double-Ender oder Triple-Ender, je nachdem, wie viel man Leute hat, zu machen.
Genau, und das bietet die Box auch an. Also da ist ein SD-Kartenanschluss dabei, wo halt eine handelsübliche SD-Karte eingeschoben werden kann und dann dementsprechend auch gleich ein Double-Ender mitläuft.
Okay, das schiebt er dann auch als Opus raus, oder?
Das macht er als FLAC.
Sehr schön.
Also 48 Kilohertz, ich glaube 16 Bit sind das aktuell. Also könnte man auch 24 Bit nehmen, da spricht nichts dagegen. Ja. Aber das ist schon natürlich native Qualität eigentlich.
Ja, also FLAC ist ja eigentlich gerade das, was man so an Audiozeug haben will, wenn man sich nicht unbedingt mit großen Wave-Files rumärgern will.
Genau, also es ist ein bisschen kleiner wie ein normales Wave-File, weil es einfach schon so es ist lossless, also das heißt, es geht keine Qualität verloren. Es werden halt immer, wie man das so von normalen Kompressionsalgorithmen kennt, zum Beispiel jetzt kommt die ganze Zeit irgendwie Nullpegel, dann wird das natürlich zusammenkomprimiert. Das macht Wave zum Beispiel ja nicht. Das schreibt einfach die Nullen dann so, wie sie sind, dahin.
Ja, jetzt hat's mich rausgeschmissen, aber gut. Ja, genau, Bandbreite hatten wir. Du hattest mir ja gestern, also wir hatten ja gestern Abend schon irgendwie mal so kurz ein bisschen geschnackt gehabt und du hattest gemeint, da würde ein Beaglebone drin stecken.
Ein Beaglebone Black.
Beaglebone oder?
Beaglebone Black. Bone, also ja. Beagleboard ist das erste Board, was diese Non-Profit-Organisation, die da glaube ich hintersteckt, gemacht hat. Dann gab es das Beaglebone und dann kam das Beaglebone Black. Das ist quasi das neueste Modell.
Also quasi ein bisschen aufgebaute Hardware nochmal reingesteckt und alles schneller, alles schöner.
Genau, das ist richtig.
Genau. Ist das Projekt selber als oder läuft das Projekt selber als Open Hardware? Also ich weiß, ihr verkauft das, aber ich hatte, glaube ich, in diesem Internet gelesen gehabt, dass ihr das doch auch ziemlich offen gestaltet, oder?
Genau, also das Gehäuse, das ist jetzt auch ein Vorteil, der mir jetzt gerade zugutekommt, ist zum Beispiel auch komplett Open Source oder Open Hardware, so dass man das sich theoretisch auch einfach dieses wie ist das da anformat? STP, ne? Mhm. Für 3D-Drucker.
STL.
STL könnte STL, man auch nehmen, ja. Genau. Das liegt alles vor. Und das war mir jetzt auch zugute, weil dann konnten wir jetzt das Gehäuse nochmal verändern, weil jetzt der aktuelle Hersteller, der das für das Beaglebone Black so mal anvisiert hat, das nicht mehr vertreibt. Aber das war auch ein Grund für dieses Gehäuse auch, weil er diese Dateien halt zur Verfügung gestellt hat von Anfang an, dass ich jetzt halt sagen kann, okay, ich kann das jetzt nachproduzieren.
Ich kann es halt bei irgendjemand anders drucken lassen und los geht's.
Genau, es ist halt ein Metallgehäuse, das heißt, es wird halt ganz normal CNC und dann halt gebogen. Es ist ein relativ schöner Gehäuseaufbau. Also das funktioniert ganz gut.
Genau, und Software, denke ich mal, ist ja dann auch ziemlich offen.
Ja. Genau, das ist auch alles Open Source,
Ja gut, Opus als Codec ja sowieso, FLAC glaube ich auch.
Genau.
Genau, und du hast mir dann gestern noch ein bisschen was über die Zukunft, also was ihr da, oder was du da noch so planst, was man da mit diesem netten Kistchen da noch machen kann und wie man es noch erweitern könnte.
Genau, das heißt also auch ich habe jetzt also mit dem neuen Gehäuse auch, ich habe also nicht das alte Gehäuse jetzt zum Beispiel in Auftrag gegeben, sondern ich habe jetzt das Gehäuse modifiziert. und das schon auf die neue Version vorbereitet, wo es dann darum geht, auch, dass das Studio Link selber ein Audio-Interface wird, wo man dann ganz normal handelsübliche Headsets anschließen kann über Klinke oder über XLR und mit Phantomspeisung, so dass dieses USB-Audio-Interface, was auch nochmal wieder so ein kritischer Faktor ist, den man, ja, also man merkt das einfach, manche Hersteller haben ja bei USB dann auch immer so ihre Sondertreiber und es funktioniert nicht alles und das ist eigentlich so auch das Ziel, das dann auch noch in diese Box zu bekommen. Aber es wird die normale Variante wahrscheinlich auch noch geben, weil der eine oder andere hat ja eh schon sein Equipment, dann braucht er das natürlich nicht doppelt.
Genau. Und ich meine, gerade so, ja, Vorversteiger, gerade beim Audiogramm, da ist ja der eine oder andere dann ja fast schon religiös, was es ja da jetzt so unbedingt für einen Vorversteiger sein soll und dass es halt ein Mackie sein soll, also weiß ich nicht.
Ich werde da sehr hochwertige Komponenten, also von der Firma Wolfram auch benutzen und Cyrus ist das ja jetzt die sind eigentlich schon auch bei Yamaha zum Beispiel drin und so weiter. Also das sind schon, ich versuche da schon wirklich jetzt keine billigen Teile zu verwenden, aber ja, es ist natürlich auch, es ist auch schwierig mit jedem, dass jedes Audio-Interface jeden Geschmack trifft, weil es gibt einfach Anforderungen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt Sprache aufnimmst oder ob du Gitarren anschließt.
Ne? Ja, sicher. Und oder beziehungsweise halt Gesang aufnehmen willst, was ja schon einen riesengroßen Unterschied macht. Manche Mikrofone können halt Sprache gut, andere können Gesang gut. Dann gibt's wieder das SM7, das kann halt einfach alles. Ja. Was ich mir halt noch so überlegt habe, eben nachdem wir uns gestern unterhalten hatten, war halt, ja, wir hatten ja schon ein bisschen geredet, so was man mit dem Audiozeug dann noch machen kann, halt Processing über DSPs oder so, was natürlich auch eine einfache Möglichkeit wäre, dem User vielleicht die Möglichkeit zu geben, da halt einfach über einen Insert-Weg dann Sachen einzuschleifen, Kompressoren oder Gates oder solche Geschichten, wäre im Endeffekt dann wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Buchse, die man dann in den Signalweg klemmt, ich weiß nicht, na gut, okay, da wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen Elektronik mit hinten dranhängen, aber das wäre ja auch irgendwo eine Möglichkeit.
Genau, das wäre dann noch so optional. Also der Vorteil ist halt bei dem BeagleBone Black auch, dass dort zwei Co-Prozessoren existieren, die also nicht für normale CPU-Aufgaben benutzt werden kann vom OS, sondern halt wirklich dediziert zur Verfügung stehen mit 200 MHz jeweils. Und auch dann Realtime sind. Das heißt also, da kann man dann wirklich, also das eignet sich eigentlich wirklich sehr gut für solche Aufgaben.
Latenzfreie DSP oder genau, Signalprocessing zu machen.
Genau, und richtig. Das ist auch ein Grund, warum das BeagleBone Black, weil es gibt natürlich mittlerweile schon wesentlich stärkere Hardware, was CPU angeht im ARM-Bereich. Wahrscheinlich wird das auch irgendwann wechseln. Ich überlege da auch schon dran, dort was Eigenes zu machen, aber das ist dann wirklich irgendwie in 5 Jahren oder sowas dann
vielleicht. Ja, aber erstmal so ein bisschen auf die.
Erstmal
also,
beginnen.
Also erstmal die Grundlage oder beziehungsweise das Fundament legen, dass das erstmal funktioniert und das ist ja erstmal das Voice-over-IP im Endeffekt. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass diese Audio-Nerds dann vielleicht teilweise noch 19 Zoll oder 8,5 Zoll Geräte vielleicht ganz cool finden würden. Einfach, weil es ein sehr, sehr verbreitetes Format ist.
Ja, ja, gut. Ich meine, gut, man kann natürlich so eine Kiste, Box in so ein 19-Zoll Standard.
Ja, ich meine, ich habe die Kiste jetzt gesehen in der Hand gehabt und die ist halt schon echt klein. Also da kann man, glaube ich, in 19 Zoll einer HE wird man wahrscheinlich so 8 bis 10 unterbringen. Also von daher.
Ja. Ja, also das genauso. Das wäre halt klar, man könnte so eine 19-Zoll-Version würde man wahrscheinlich dann irgendwie auch eher sowas in da würde man andere Boards auch wählen. Ne? Das heißt also so ein Atom-Prozessor oder sowas, was halt richtig Power hat und wieder 64-Bit und wo man dann vielleicht, gut, da müsste man dann wirklich mit DSP-Prozessoren arbeiten, weil so ein Atom natürlich keine Co-Prozessoren hat, die man für sowas verwenden kann, aber gut, das ist ja auch jetzt nicht unüblich.
Okay, das mit der Musik wird jetzt, glaube ich, nicht mehr viel besser. Und bevor wir da doch irgendwelche Probleme kriegen mit GEMA oder dergleichen, kannst du noch mal kurz sagen, wo man euer Projekt findet?
Das ist studio-link.de.
Okay, ja. Gut, dann danke ich dir fürs Gespräch.
Ja,
ich danke. Und hoffe mal, dass ich solche Kistchen dann bald selber irgendwann mal in richtig ausprobieren kann und vielleicht selber ein paar hab. Ja. Weil das ist eigentlich so der feuchte Traum meines Podcasters, dass man halt nicht mehr Skype nehmen muss oder nicht mehr Mumble nehmen muss, sondern dass man anklemmlos geht's und muss nicht irgendwie noch Kopfstände machen mit irgendwelchen virtuellen Audiokabeln, was es da nicht noch alles gibt. Also
ja,
danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch.
So, hallo liebe Hörer. Ich sitze jetzt hier mit dem Johannes Onekiu von Puerto Partida und da bin ich ziemlich froh, dass ich dich bekommen habe, um mit dir mal ein bisschen über das Projekt zu reden. Wie kam es denn überhaupt zu Puerto Partida?
Ja, also vielleicht erstmal kurz rundum, was das ist. Das ist ein Rätselrollenspiel, das heißt, es gibt einen Kandidaten, der mitspielt und kann eben durch eine Rollenspielsituation muss er verschiedene Rätsel lösen, um eben zum Ziel zu kommen. Und ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Es gab schon vorher bei der Esel und Teddy Show hatten wir so eine Art Click and Point Rätselrollenspiel. Und daraus wurde das dann eigentlich entwickelt und hat jetzt irgendwie auch ein Jahr lang gedauert, bis wir mit dem Konzept so zufrieden waren, dass es geklappt hat.
Das war also eine direkte Weiterentwicklung jetzt von Sachsen Otto bei Esel und Teddy.
Genau, das kann man durchaus sagen. Also Stefan Brocksch hat mich auf die Idee eigentlich damals gestoßen für die Esel und Teddy Show. Und dann haben wir so eine Art Rollenspiel eben dafür gemacht, mit den zwei Charakteren, die dann interagieren konnten. Und bei Puerto Partida haben wir dann auch eine ursprüngliche Geschichte konzeptioniert, bei der man eigentlich Agenten spielt, die dann in einer Geschichte die jeweils Aufträge bekommen und die dann erfüllen müssen. Und da hatten wir aber den Knackpunkt, dass wir ganze Geschichten und Story-Bäume bauen mussten und das würde man nicht in 2 Wochen schaffen. Deswegen ist das Konzept von Puerto Partida ein bisschen anders dann geworden.
Und ja, aktuell habt ihr ja das Konzept, dass Flüchtlinge auf die Insel kommen und das könntest du ja dann vielleicht nochmal kurz unseren Hörern erklären, was die Flüchtlinge dann auf der Insel so machen können. Also die Gestrandeten, die wie auch immer auf die Insel kommen. Jetzt in der aktuellen Folge ist ja einer mit dem Flugzeug abgestürzt.
Genau, das ist ein recht heiteres Spiel. Flugzeugabstürze, Schiffe gehen zu Bruch und sonst was. Wir haben einen relativ abgeschlossenen Raum, eben eine Insel, eine fiktive Insel im Bermuda-Dreieck. Und man strandet auf dieser Insel, trifft auf Personen und die stellen einem eben Rätsel. Und diese Rätsel, das sind Logikrätsel, das sind auch Rätsel, bei denen man gut aufpassen muss. Und die Geschichte drumherum stricken wir dann im Vorfeld ein bisschen, wie eben wir, welche Person, welche Rolle, also wir sprechen ja auch mit verschiedenen Rollen, können diese Rätsel stellen, zu welcher Person passt dieses jeweilige Rätsel und dementsprechend bauen wir dann die Geschichte auf oder ich. Und das Interessante oder das Spannende bei dem Interaktiven ist, dass man mit eigentlich jeder Person sprechen kann, die jemals auf der Insel gestrandet ist. Also wenn jemand nicht gefressen wurde, also es gibt noch einen Kannibalen, der einen jagt und frisst. Und wenn man Bürger wurde, dann ist man quasi safe. Und die Geschichte läuft halt eben so ab, dass diese Rätsel sind halt relativ modular. Also im Grunde genommen ist es klar, dahin müssen die Personen irgendwann und viel wird dann halt auch außenrum improvisiert. Also die Orte sind klar, es sind die Rollen klar und was dann eigentlich passiert, improvisieren wir dann vor Ort.
Okay, und aktuell ist ja der Schnitt ziemlich gut für die Spieler, sag ich mal. Mit 4-2 jetzt aktuell, die ja gewonnen haben. Und ich glaube, von denen, die gewonnen haben, hat sich jetzt auch jeder für die Mitgliedschaft auf der Insel entschieden, oder?
Ja, absolut. Also im Moment ist es so, dass wir auch irgendwann, es gibt die Funktion auch, dass man sich nach Hause teleportieren kann und quasi kein Bürger wird. Das wird auf lange Frist wegfallen. Wir werden jeden dann zum Bürger machen, weil zum einen ist natürlich Teleportieren ein Fantasy-Element, das es in der Form im Moment nicht gibt in der Welt. Zum anderen ist es so, dass im Grunde genommen jeder Bürger werden wollte bisher. Und wenn jemand keine Zeit hat, um eben Rätsel dann für nachfolgende Leute einzusprechen, für nachfolgende Kandidaten, kann man immer noch eine Sackgasse produzieren. Also im Grunde genommen sagen, ich habe jetzt keine Zeit für dich oder so. Aber dann kannst du zumindest mit jedem mal interagieren und jeder kann, der mitgespielt hat, ist vielleicht auch ein bisschen stolz drauf, dass er dann in einer späteren Folge wieder drin vorkommt.
Ja. Also wir haben jetzt die Insel bevölkert mit den Leuten, die schon da waren. Der Stefan, sprich ich da zum Beispiel den Stefano Colportis. Und Vielleicht könntest du uns noch mal so einen Blick geben, welche verschiedenen Rollen du alles so sprichst. Vielleicht mit ein bisschen Soundbeispiel.
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil, also ich habe früher viel Parodie auch gemacht, um mal kurz dahin zu leiten noch. Ich habe ein bisschen Parodie früher gemacht, auch auf der Bühne. Und jetzt ist die Auswahl der Personen mit Stimmen gefüllt, die ich gleich sprechen werde, in die ich relativ schnell switchen kann.
Also es ist überhaupt kein Problem, eben in die ehemalige Helmut Kohl-Stimme zu wechseln, weil das ist halt einfach immer drauf. Und der ist halt Wirt in unserem Gasthaus am Marktplatz.
Ja, und dann ist ein guter Kumpel von ihm, was wir erst in einer späteren Folge wahrscheinlich rausfinden, der Herr Station Operatori, Tankstellenwächter, und wird eben da die Leute begleiten. Dann haben wir als drittes im Bunde, stell dich doch mal selber vor.
Ja, servus Leute, ich bin so der Franke unter den ehemaligen angeschwemmten Personen, wie es so schön heißt.
Dann haben wir den Herrn Lano noch, den Wollhändler.
Ja, ich bin ein alter Mann in einem Wollladen und meine Lieblingsbeschäftigung, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, das ist ganz wichtig, ist... Was? Was? Meine Wollknäule zu zählen.
Dann haben wir den Fährmann. Der Fährmann ist eine besondere Rolle, weil der kifft und hat als einzige Rolle die Möglichkeit, oder sollte als einzige Rolle die Möglichkeit haben, eine Metaebene zu erfahren. Also das heißt, in zukünftigen Rollen wird das vielleicht auch ein bisschen stärker ausgebaut. Der kann mit dem Spielleiter sprechen. Der merkt, dass es da noch Hörer draußen gibt. Also das ist eine tatsächlich Meta-Rolle. Und die,
ja, die spricht halt so ein bisschen esoterisch, so total entspannt und die Sonne scheint.
Und das ist eben so eine Möglichkeit, theoretisch könnte man zu ihm gehen und dem Spielleiter in den Arsch treten, keine Ahnung. Also das ist eben so eine Meta-Rolle, um eben sich auch ein bisschen über das Format an sich lustig zu machen. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich glaube, Bert Baguette, der klingt ähnlich wie der Fährmann, nur ein bisschen schneller.
Also der ist ein bisschen höher von der Stimme und ganz tolle Geschichte. Ich habe den Leuchtturm erfunden und der Leuchtturm, da gibt's den Ausweisdrucker drin und den Teleportierraum.
Ja, und wie sieht das jetzt überhaupt aus, mit, wenn man mitmachen möchte? Also du hast ja jetzt die Methode mit, erstmal, wenn man gewinnt, kann man mitmachen und Rätsel einsprechen. Kann man dir auch generell so Rätsel vorschlagen, die in der Sendung vorkommen, oder so Rollen sprechen?
Genau, also es gibt die Möglichkeit, wir haben noch einen Reiseführer, der kleine Geschichten über die Insel erklärt oder der so eine kleine Erzählstimme ist für Informationen, die man eben noch braucht, die bei denen es auch unschön ist, wenn ich die als Spielleiter einfach einführe und erklären muss. Das heißt, Erklärungstexte macht er. Reiseführerberichte über verschiedene Kuriositäten, wie eben dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau oder so, die spricht er. Die kann man uns gerne schicken. Sollte man natürlich schon mal eine Folge gehört haben, um zu wissen, was einen da erwartet. Theoretisch kann man auch Orte vorschlagen, die wir auf der Insel noch einbinden. Man kann diverse Einleitungstexte schreiben und uns schicken. Wir haben noch eine Illustratorin. Da haben wir im Moment keinen Bedarf, aber Kerngeschichte ist eben Qualifikationsrätsel. Das gibt's am Ende jeder Folge. Da kann man mitmachen und sich dann qualifizieren für die kommende Folge. Ansonsten, ja, also wir sind dankbar. Ich habe jetzt auch schon Sounds angeboten bekommen, die ich sehr, sehr gerne nehme. Es ist halt klar, im Grunde genommen brauchen wir da eine CC0-Lizenz. Also das heißt, wir müssen die verwenden. Wir nennen natürlich gerne jemanden, wenn machen wir die ganze Zeit eigentlich auch, wenn uns jemand unterstützt. Aber wir können halt nicht für 20 Sounds 20 Leute am Ende jeder Folge nennen, sondern das wäre dann halt nur einmalig oder so. Aber die Unterstützung aus der Community ist für das Projekt einerseits enorm wichtig und ich bin echt begeistert, wie viel da auch echt zurückkommt. Also es ist auch eine schöne Beteiligung da und wenn das sich noch weiter ausbaut, da bin ich... Also wir holen unsere Motivation genau aus diesem Feedback, das von den Leuten kommt, die eben da Ideen reinschmeißen. Und wir haben auch einige Ideen eben geboren auf Vorschläge von verschiedenen Personen, die uns dann antwittern oder eben auf der Webseite besuchen und kommentieren.
Ja, das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit damit zusammen, dass man auch als Hörer merkt, mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Herzblut ihr in das Projekt reingeht. Das macht echt Spaß, da jede Folge zu hören. Und am Anfang ging es mir auch so ein bisschen, wie der Lars das schon angedeutet hat, von wegen, naja, also wird das nicht irgendwann immer wieder dasselbe. Aber ihr bringt ja da ziemlich viel Varianz rein und es kommen immer wieder neue Schauplätze dazu und wahrscheinlich kommt ja auch bald der Dschungel. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr da schon vorbereitet seid und ja, es ist auf alle Fälle immer wieder was Neues zu entdecken.
Genau, also wir können die Insel beliebig ausbauen, wir werden die auch beliebig ausbauen. Wir haben jetzt mittlerweile versuchen wir auch Story-Elemente mehr reinzubringen und auch die, wie stehen die Personen? Wir versuchen den Leuten jetzt mehr Charakter noch zu geben mit kleinen Spielszenen, zwar auch immer nur von einer Minute. Also diese Texte sind halt auch nur 2-3 Absätze lang. Und da muss eigentlich dann die Rolle mit erklärt werden oder eben auch die Person. Jetzt habe ich zwischenzeitlich deine Frage leider vergessen. Weißt du sie noch?
Nee, das war jetzt bloß das Lob. Ja, ach so. wie ihr an die Sache rangeht und dass es einfach toll ist.
Vielen Dank.
Ja, und dann werden wir wahrscheinlich bald Neues von euch hören können, oder? Nächste Woche gibt's dann die neue Folge oder übernächste Woche? Was hattest du gesagt?
Genau, also jetzt am Montag, wenn Sunday Morning rauskommt, dann am Folgetag kommt diese Live-Aufnahme, die wir hier auf Podstock gemacht haben, raus und dann im 2-Wochen-Rhythmus. Das ist so das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute uns iTunes-Rezensionen schreiben, weil das scheint sehr wichtig zu sein, um Hörer zu generieren. Da werden wir dann wahrscheinlich auch Lanyards, also so Schlüsselbänder unter die Leute schmeißen, die uns da eine tolle Rezension schreiben. Es macht einfach Spaß, mit einer Community zu arbeiten. Und es macht vor allem auch Spaß zu sehen, dass es nicht nur Große schaffen, sondern dass auch wir als kleiner beschaulicher Podcast. Wir haben jetzt 200 Downloads pro Folge, wo ich bin so glücklich, was da an Feedback einfach auch zurückkommt. Das macht einen einfach glücklich und stolz und ja, das ist einfach, oh, ich komme da direkt, da macht es Spaß, auch Leidenschaft reinzustecken, weil halt eben auch was zurückkommt und das und jeder auch so ein bisschen Teil davon sein kann.
Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommt. Jetzt war ja hier auf dem Podstock Festival, wo wir sind, wart ihr ja oft auf der Bühne und habt ein ziemlich großes Event abgebrannt, wo auch der Brombeervater ja eine ziemlich gute Rolle gespielt hat. Also er hat ja mit seinen Rätselskills die Sache gerockt. Wie fandest du das?
Das war eine ganz tolle Erfahrung, auf der Bühne dieses Spiel mal zu spielen, weil wenn ich in meinem Studio sitze, also bei der Live-Aufnahme oder bei unseren Aufnahmen bin ich in der Regel allein. Ab nächster Folge, also ab übernächster Folge, wird dann auch ein zweiter Sprecher noch mit dabei sein und können damit auch die Personenanzahl so ein bisschen erhöhen. Und das hat einfach... ja, also wir können uns schon vorstellen, das auch häufiger zu machen in einer Live-Situation. Ist die Frage, ob man das dann auch immer als Podcast dann in der regulären Serie veröffentlicht, weil die Problematik ist natürlich, wir müssen da erst recht davon ausgehen, dass die Leute uns zum ersten Mal hören und wir ein bisschen mehr erklären müssen als bei einer Serie. Wir versuchten das auch so einstiegsfreundlich wie möglich zu machen, aber den ein oder anderen Insider, den man aus der Folge vorher kennen müsste oder könnte, wird man halt dann nicht verstehen. Aber zum Beispiel hatte heute bei der Aufnahme der Brombeerfalter ein Fahrrad dabei. Das hat jetzt, das hat er mit Kai Skullion getauscht. Also müssen wir jetzt für die nächste Folge irgendwas schreiben, wo dieses Fahrrad wieder drin vorkommt. Also das heißt, es ist halt auch zwar nicht so flexibel unbedingt in der eigentlichen Folge, beziehungsweise es ist halt sehr viel improvisiert, aber wir versuchen ja auch dann eine Geschichte aus den Gegenständen und sonst was, die eben vorkommen oder Situationen, dann weiterzuschreiben.
Ja. Ich hoffe auch, dass ihr nochmal irgendwann live auf der Bühne sein werdet, weil das kam schon, wie man auch gemerkt hat, extrem gut an und wird sich bestimmt irgendwann mal wieder eine Chance ergeben, vielleicht bei einem Hörertreffen oder nächstes Jahr spätestens auf dem Podstock, denke ich mal.
Ja, absolut. Also wir werden definitiv schauen, wenn es irgendwelche Slots gibt und ich Zeit habe, dass wir das, weil das Format bietet sich halt auch einfach an. Man kann das Publikum noch mit einbinden. Die könnten theoretisch auch noch Sounds aus dem Publikum machen, wenn man Jubeln braucht oder sonst was. Man kann die Leute gut mit einbinden. Das geht bei dem Format einfach super. Während bei einem Text-Podcast oder bei einem recherchierten Podcast ist das halt nicht so einfach möglich wie bei diesem Spiel. Es ist im Grunde genommen ein Unterhaltungsmedium und bietet sich dafür einfach auch sehr, sehr an. Und ja, ich habe, wie gesagt, ich habe früher Kabarett gemacht und es macht einfach Spaß, wieder auf der Bühne zu sein. Man ist zwar danach völlig fertig, man ist in einem Tief einfach nur, weil es schon auch eine Anstrengung ist und aber eine sehr, sehr positive Anstrengung. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Ja, dann danke ich dir für die Zeit, die du dir für uns genommen hast und ja, viel Spaß noch auf dem Podstock.
Ja, sehr gerne. Und finden kann man das Ganze unter www.puertopartida.de oder www.ohneq.de und dann auf den Reiter Puerto Partida. Danke, dass ich in der Sendung sein durfte.
Gerne, gerne. Und danke, dass du da warst. Tschüss.